Kleeradio Wissen. Update.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Integration hat zwei Richtungen. Wenn wir mit unseren Bürgern über eine Willkommenskultur sprechen, müssen wir von denen, die zu uns kommen, auch eine Anerkennungskultur einfordern. Was meine ich damit?
Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute im Bundestag. Die Abgeordneten haben dort in erster Lesung über das neue Asylgesetzpaket debattiert und teilweise auch gestritten. Das ist unser Top-Thema heute im Update mit Franziska Zecher.
Update.
Wir werden Mut, Geduld und Ausdauer brauchen. Und wir brauchen eine Politik, die großzügige, vernünftige und harte Entscheidungen treffen kann. Dieser Gesetzentwurf ist ein wichtiger Teil davon. Bitte um zügige Beratungen zu stimmen.
De Maizière will das Paket schnell durchbringen. Unter anderem beinhaltet es folgende Punkte.
Geld.
Der Bund will für jeden Asylbewerber, solange sein Verfahren dauert, 670 Euro pro Monat bezahlen. Außerdem gibt es mehr Geld, um neue Wohnungen zu bauen.
Verfahrensdauer.
Ein Asylantrag soll in Zukunft im Schnitt innerhalb von 3 Monaten bearbeitet werden. Albanien, Kosovo und Montenegro sollen als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, was diese Verfahren beschleunigen würde. Die Asylbewerber sollen in Zukunft während der kompletten Zeit des Verfahrens in den Erstaufnahmeunterkünften bleiben, also maximal 6 statt bisher 3 Monate.
Weniger Anreize.
Statt Bargeld können Asylbewerber in den Erstaufnahmelagern Sachleistungen bekommen. Wenn ein Asylantrag definitiv abgelehnt wurde, können die Leistungen bis zur Ausreise drastisch beschränkt werden auf das Nötigste.
Integration.
Asylbewerber mit guten Bleibechancen sollen schnell Integrations- und Sprachkurse machen können. Der Koalitionspartner SPD hat sich hinter das Paket gestellt, wie hier Christine Lamprecht, die parlamentarische Geschäftsführerin.
Denn es geht doch darum, die Balance zu halten. Die Balance zu halten, der humanitären Verpflichtung nachzukommen, Menschen aus Not hier eine Perspektive zu geben. Aber all denen, die kein Bleiberecht, auch die klare Ansage zu machen, dass sie hier nicht bleiben können.
Die Grünen im Bundestag haben Unterstützung für das Paket signalisiert, kritisieren aber einzelne Details, wie die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten und die lange Unterbringung in Erstaufnahmelagern. Volker Beck zum Beispiel befürchtet, dass die Stimmung in den Erstaufnahmelagern kippt, wenn Flüchtlinge in Zukunft die ganze Zeit ihres Verfahrens dort verbringen müssen. Seine Parteifreundin, Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, ärgert, wie die Union mit dem Thema umgeht.
Und wer Ressentiments schürt, der gefährdet den inneren Frieden mutwillig. Das gilt für Herrn Seehofer. Das gilt aber leider in diesen Tagen auch für Julia Klöckner, die versucht, mit ein paar markigen Sprüchen, gegen Muslime, und zwar pauschalster Art, Wahlkampf zu machen in Rheinland-Pfalz.
Die Linkspartei lehnt die neuen Asylpläne komplett ab. Ulla Jelpke stört vor allem die Reduzierung der Anreize.
Auch die Ausgabe von Sachleistung statt Bargeld ist reine Schikane.
Kritik kommt auch von Menschenrechtsorganisationen. Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, meint, dass die geplanten Regeln die Integration der Asylbewerber verhindern und Rassismus fördern. Das Gesetzespaket muss im Bundestag eine Mehrheit bekommen, dann muss noch der Bundesrat darüber abstimmen. Klappt das, könnten die Gesetze zum 1. November in Kraft treten.
Update.
Ausländer, die abgeschoben wurden und dann wieder in einen EU-Staat einreisen, dürfen mit Gefängnis bestraft werden. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Konkret ging es um einen Mann aus Albanien, der vor 3 Jahren aus Italien ausgewiesen wurde. Er bekam eine Einreisesperre von 3 Jahren, kehrte aber trotzdem zurück. Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb 8 Monate Haft. Der Europäische Gerichtshof hat das für richtig befunden, denn illegale Einwanderung soll EU-weit bekämpft werden. Deshalb dürfe das als Straftat eingestuft werden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Viele Kommentatoren im Netz finden es gut, dass die Asylgesetze verschärft werden. Und viele fordern gleichzeitig, dass Deutschland gar keine Flüchtlinge mehr ins Land lässt. Tut gut 77 schreibt auf tagesschau.de, es reicht nicht zu sagen, wir schaffen das, wenn man im Grunde keinen Plan hat, wie das funktionieren soll. Es muss endlich mal jemand aufstehen und sagen, dass man eben nicht alle aufnehmen kann. Nutzer kein Wohlstands kritisiert die neuen Asylgesetze dagegen und schreibt auf tagesschau.de, ist das die Strategie der Bundesregierung? Zuerst jahrelang weder Italien noch Griechenland noch die UNHCR-Lager in Türkei, Libanon, Jordanien unterstützen, dann die aufkeimende Flüchtlingswelle in 2013 und 2014 ignorieren, im Juli 2015 plötzlich Willkommenskultur ausrufen, um dann jetzt brutal zurückzurudern. Was ist das nur für eine Regierung? Ähnlich sieht es auch Truman bei Zeit.de. Auf der einen Seite Willkommenskultur und Welcome Refugees und in der Realität wird alles gemacht, um die Menschen, die unter dem Missbrauch des Asylrechts ins Land gelockt wurden, wieder rauszuschmeißen. Anarcho123 schreibt auf Zeit.de: Unser Asylrecht ist streng und wir brauchen kein schärferes Asylrecht. Man muss es aber umsetzen und daran mangelt es. Nutzer Frank twitterte während der Bundestagsdebatte: Außer von Gysi kam bisher heute im Bundestag nicht ein Wort zu den Fluchtursachen. Nur sinnlose Versuche, das Land noch weiter abzuschotten.
Was sonst noch wichtig war?
Hat die afghanische Armee Kunduz von den Taliban zurückerobert? Darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Nach eigenen Angaben hat sie das geschafft. In einigen Stadtteilen soll allerdings noch geschossen werden, weil sich dort Taliban in Wohnhäusern versteckt haben. Ein Taliban-Sprecher hat die Rückeroberung bestätigt, ein anderer dagegen bestritten. Verstärkung für die afghanische Armee kommt Korrespondenten zufolge nur langsam, weil sich die Truppen die Zufahrt zur Stadt freikämpfen müssen. Die Taliban hatten Kunduz am Montag eingenommen. Die Islamisten sind zwar in der Region sehr aktiv, trotzdem hat der Angriff viele Beobachter wie auch unseren Korrespondenten Jürgen Webermann überrascht.
Wie es möglich ist, dass zum Beispiel der Geheimdienst es nicht auf dem Schirm hatte, dass 2000 Kämpfer in die Stadt einsickern oder von drei Seiten aus diese Stadt angreifen. Wie es möglich ist, dass ganze Kasernen offenbar so leergefegt waren wegen eines hohen muslimischen Feiertags, dass die Taliban das so ausnutzen konnten. Sie hatten Tage vorher schon in sozialen Netzwerken davon fabuliert, dass ein großer Kampf, ein großer Sieg bevorstünde. Man wusste jetzt nicht genau wo, aber eigentlich hätte die Regierung wirklich in Alarmbereitschaft versetzt sein müssen.
In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind heute viele, vor allem junge Menschen, gegen die Taliban auf die Straße gegangen. Ein Großteil von ihnen traut aber auch der eigenen Regierung nicht über den Weg, so wie dieser Mann.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Taliban in der Regierung Unterstützer haben. Zusammen mit ihren lokalen Verbündeten schaffen sie es, eine solche Krise heraufzubeschwören. Aber für alle Aggressoren und Extremisten wird Afghanistan ein Friedhof werden, egal unter welcher Fahne sie hier kämpfen.
Die USA und Russland wollen sich bei ihren Luftangriffen in Syrien besser absprechen, um sich nicht in die Quere zu kommen. Schon heute sollen amerikanische und russische Militärexperten dazu erste Gespräche führen. Aus den USA kommt gleichzeitig Kritik daran, dass Russland seit gestern in Syrien Luftangriffe fliegt. Einige Vertreter der US-Regierung bezweifeln, dass Russland tatsächlich IS-Kämpfer beschießt. Sie vermuten, dass bei den Angriffen vor allem Rebellen getötet wurden, die gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gekämpft haben. Die russische Regierung ist eine der letzten Verbündeten von Assad. Für US-Verteidigungsminister Ashton Carter ist das die falsche Strategie.
So this approach, that approach is tantamount, as I said then, to pouring gasoline on the fire.
Er sagt, dass Russland damit Öl ins Feuer gießt. Russland dagegen streitet ab, andere Ziele als den IS zu beschießen. Der Leiter der Präsidialverwaltung, Sergei Ivanov, erklärt:
Das militärische Ziel dieses Einsatzes ist ausschließlich die Luftunterstützung der syrischen Regierungskräfte in ihrem Kampf gegen den Islamischen Staat.
Allerdings gibt es in der russischen Politik auch Stimmen, die bestätigen, dass Russland auch andere Rebellen angegriffen hat. Für Volkswagen vergeht gerade fast kein Tag ohne schlechte Nachrichten. Immer mehr Länder wollen jetzt prüfen, ob VW bei ihnen Verbraucher getäuscht hat. Frankreich und Spanien lassen außerdem untersuchen, ob Subventionen zurückgefordert werden. Spanien hatte zum Beispiel Prämien für den Kauf von umweltfreundlicheren Autos gezahlt, 1.000 Euro pro Fahrzeug. Inzwischen wurde auch bekannt, dass gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn doch nicht ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat diese Info korrigiert. Demnach gibt es bisher nur einen Anfangsverdacht.
Was noch wichtig wird:
In Paris trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Thema: der Ost-Ukraine-Konflikt. In der Region herrscht gerade Feuerpause, aber mit der gibt's offenbar Probleme. Laut den Separatisten hat die ukrainische Armee die Stadt Donetsk beschossen und damit die Feuerpause verletzt. Sie haben einen geplanten Teilabzug von Waffen von der Frontlinie deshalb erst einmal verschoben.
Und sonst in der Welt?
Hilfen ja, eine Entschuldigung oder Entschädigungszahlung nein. So lautet die Ansage des britischen Premiers David Cameron bei seinem Besuch in der Karibik. Politiker in der Ex-Kolonie Jamaika hatten gefordert, dass Cameron sich für die Rolle seines Landes im Sklavenhandel entschuldigt. Britische Schiffe brachten früher Sklaven aus Westafrika in die Karibik. Cameron betonte in seiner Rede aber lieber, dass Großbritannien im 19. Jahrhundert die Abschaffung der Sklaverei vorangetrieben hat. Er rief dazu auf, nach vorne zu schauen und nicht auf historische Fehler. Die Karibikstaaten wollen von mehreren Ländern auch Entschädigungszahlungen für Vergehen in der Zeit der Sklaverei. Brandrodung ist in Indonesien eigentlich verboten, aber auch existenziell für Bauern auf Sumatra oder Borneo. Seit Wochen verpestet diese Praxis die Luft in weiten Teilen Südostasiens, denn der Rauch zieht tausende Kilometer weit. Jetzt richtet eine Provinz auf der Insel Sumatra ein Rettungszentrum für Babys und Kleinkinder ein. Laut den Behörden leiden in der Region 40.000 Menschen an Atemwegsinfektionen. Für kleine Kinder könne das tödlich sein. Viele Bürger Indonesiens sind wütend, dass ihre Regierung nichts gegen die Brandrodung der Bauern unternimmt. Auch die Nachbarländer Malaysia und Singapur haben sich bereits beschwert. In Singapur gab es wegen der gefährlichen Rauchschwaden sogar schon schulfrei. Ein stellvertretender Bürgermeister in China ist gefeuert worden, weil er während seiner Arbeitszeit Golf gespielt haben soll. Das berichten Staatsmedien und werten den Rauswurf des Mannes als Teil des erfolgreichen Kampfes gegen Korruption. Golf war in China lange verboten, weil er als Luxussport der Bourgeoisie galt. Mittlerweile ist er erlaubt und unter reichen Chinesen als Statussymbol beliebt.
Wissensnachrichten.
Zum größten Teil haben wir Menschen die gleichen Gene. Aber was macht dann überhaupt den Unterschied zwischen uns aus? Ein internationales Forscherteam ist dieser Frage jetzt auf den Grund gegangen und jetzt ist ihr 1000-Genome-Projekt abgeschlossen. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten, was haben die Forscher denn jetzt rausgefunden?
Dass es ziemlich viele Stellen im Erbgut gibt, an denen Menschen sozusagen die Möglichkeit haben, individuell zu sein. Jeder einzelne von uns kann an bis zu 5 Millionen Stellen vom Durchschnittsgenom abweichen. Meistens sind das ganz kleine Veränderungen, also nur einzelne Bausteine. An bis zu 2500 Stellen gibt es aber auch größere Abweichungen. Da sind zum Beispiel ganze Abschnitte doppelt oder falsch rum eingebaut oder sie fehlen einfach.
Und was für Folgen kann das haben?
Also im schlimmsten Fall hast du da eine Krankheit. Manchmal passiert aber auch gar nichts. Die Wissenschaftler haben zum Beispiel 200 Gene entdeckt, die bei einigen Menschen komplett fehlten und trotzdem lebten die ganz normal.
Und welche Menschen haben denn viele und welche haben wenige Abweichungen?
Wenn wir uns da weltweit umschauen, und genau das haben die Forscher gemacht, zum ersten Mal übrigens, dann gibt es die größte Vielfalt in Afrika. Das bestätigt die These, dass sich die Menschen von Afrika aus in der Welt ausgebreitet haben. Das heißt, in Afrika haben die heutigen Menschen sozusagen sehr viele unterschiedliche Vorfahren und damit einen sehr vielfältigen Genpool. Die Europäer stammen dagegen von den wenigen Menschen ab, die vor ungefähr 150.000 Jahren aus Afrika ausgewandert sind. Und deswegen sind wir hier in Europa sozusagen alle ein bisschen gleicher als die Afrikaner untereinander.
Was machen die Forscher jetzt mit diesen Ergebnissen?
Die Ergebnisse stehen online in einer Datenbank zum Weiterforschen für andere Wissenschaftler. Letztendlich geht es zum Beispiel darum, irgendwann einmal genetisch maßgeschneiderte Therapien für Kranke zu entwickeln. Dass die Forscher in den 7 Jahren jetzt mehr als doppelt so viele Genome entschlüsselt haben, wie sie eigentlich sich vorgenommen hatten, das zeigt übrigens, dass die Technik in der Zeit einen Riesensprung gemacht hat.
In Stockholm sind heute die diesjährigen Preisträger des Alternativen Nobelpreises bekannt gegeben worden. Er wird Kämpfern für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden verliehen. Wer wurde dieses Jahr geehrt?
Ja, unter anderem Kesha Jacqueline Nabagesera aus Uganda. Sie kämpft dort seit langem für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Intersexuellen. Das ist in Uganda ziemlich gefährlich. Davon lässt sich Jacqueline Kesha, wie sie auch genannt wird, aber nicht abschrecken. Sie hat zum Beispiel auch dazu beigetragen, dass die ugandische Regierung letztes Jahr ein umstrittenes Gesetz gegen Homosexuelle zurücknehmen musste. Dagegen hatte sie nämlich geklagt.
Und wer sind die anderen Preisträger?
Das ist ein italienischer Arzt, Gino Strada, dessen Hilfsorganisation Emergency hat Krankenhäuser in Krisengebieten. Dann ist da Sheila Watt-Cloutier, eine Inuit, die gegen den Klimawandel kämpft. Und einen Ehrenpreis gibt es für die Marshallinsel im Pazifik und ihren Außenminister. Der hatte für sein kleines Land letztes Jahr die großen Atommächte verklagt, weil die nicht ihrer Verpflichtung nachkommen, abzurüsten.
Gerade geht bei uns die Erkältungszeit los. Demnächst könnte es aber vielleicht eine Keimschleuder weniger geben. Zum Beispiel öffentliche Touchscreens, am Fahrkartenautomaten. Wie kommen wir denn trotzdem an unsere Fahrkarten?
Einfach indem wir unseren Finger nur noch über den Bildschirm bewegen, aber nicht mehr drauf fassen müssen. Dafür entwickelt ein Forscherteam nämlich gerade Touchscreens mit Feuchtigkeitssensoren. Die funktionieren dann über den Schweiß, den wir auch an unseren Fingern haben.
Eine Chance weniger, sich anzustecken. Das war das Wichtigste aus der Welt des Wissens von Anne Tepper. Danke.
Wetter.
Heute war das Wetter großartig, morgen geht's so weiter und zwar mit einer großen Portion Sonne in ganz Deutschland. Nur im Norden ziehen bis mittags dichtere Wolken durch, die Werte steigen auf 17 bis 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.